Willkommen zurück im Probeschluck-Podcast, der Wein-Podcast mit Sommelier Raphael. Als Sommelier sollte man ja doch einen regelmäßigen Austausch mit Winzerinnen und Winzer pflegen. Deshalb gibt's heute mal einen Probeschluck aus der Südsteiermark. Ich bin schon auf ein sehr interessantes Gespräch mit der lieben Viktoria vom Weingut Hirschmuggel aus Leibnitz gespannt. Das Weingut, was definitiv als Pionier im Bereich Bio und Piwi gilt. Bist du bereit für den Probeschluck? Österreicher treffen sie in Salzburg. So fangen normalerweise Witze an. Heute fängt die Podcast-Episode an. Den Witz habe ich letzte Woche schon gebracht, aber ich mir dachte, das passt eigentlich heute eigentlich genauso gut. Finde ich immer witzig, wo man sie in der Weinwelt trifft, weil die ja so winzig ist. Gell? Genau. Aber ich freue mich heute schon richtig auf die Folge. Wir haben ja gestern schon ein bisschen was probiert. Wer ist denn überhaupt bei mir jetzt da im Podcast dabei? Vielleicht stellst du kurz vor für die, die noch gar nicht kennen.
Ja, hallo, ich bin die Viktoria. Wir haben gestern eben quasi Wein getrunken, aber gar nicht viel so geredet.
Ja, genau.
Also Viktoria vom Weingut Hirschmuggel. Wir sind in Leibnitz am Seckerberg. Mhm. Also der Seckerberg ist quasi der Hausberg von Leibnitz. Ja, und ich darf den Weinverkauf und die Imkerei am Weingut betreuen, mit Unterstützung von meinem Mann, den du gestern auch kennengelernt hast. Mhm. Und ja, so, cool. So reisen wir durchs Land oder sind eigentlich auch hauptsächlich am Weingut und eben bei den Bienen ein bisschen angehängt, wenn wir recht viel haben. Mhm. Aber ist immer schön, wenn man dann neue Leute kennenlernt und ins Gespräch kommt und
absolut.
Ja, über den Wein kommen die Leute
zusammen. Ja, und vor allem, wie kommen wir überhaupt zusammen? Also wir sind ja heute beide, also du als Ausstellerin oder genau. Ich als Aussteller und ich als, ja, wie kann man sagen, Sommelier einfach bei der Veranstaltung Segel mit Vino, in Zell am See. Danke da nochmal für die Einladung. Und finde ich cool, weil halt einfach dieses Connecten, da haben wir gedacht, eigentlich passt der Podcast eigentlich gerade ziemlich gut rein.
Perfekt.
Weil Südsteiermark ist sowieso immer ein bisschen weit von mir zum Fahren. Also haben wir gedacht, das war cool und die Weine haben wir da und vor allem das Thema, ja. Also man muss ja sagen, bei euch ist ein Thema ganz präsent, gell?
Ja.
Und das sind die Piwi-Rebsorten.
Ja.
Ja. Und wir haben zwar schon eine Podcast-Episode über Piwis gemacht, wobei das eher so ein Get-to-Know-Einstieg, was ist das überhaupt, gell?
Ja.
Und mir hat das Thema total interessiert und dann haben wir gedacht, hey, das war eine richtig coole Folge und da hoffe ich, dass du vielleicht so aus deinem Alltag so ein bisschen was.
Ja, schauen wir mal.
Genau. Ja, das heißt Südsteiermark, gell?
Genau.
Wie kommt ihr zum Weinmachen? Gibt es das schon länger? Oder?
Wir sind im Grunde ganz jung. Also jung, es sind jetzt fast 20 Jahre, wo es das Weingut gibt. Das klingt jetzt zwar vielleicht zu viel, aber in so Traditionsgängen ist es eigentlich trotzdem sehr jung. Im Grunde ist es so, dass der Toni und die Astrid Hirschmuggel auf einem alten Obstbauernhof sich das Weingut aufgebaut haben.
Mhm.
Also das waren ganz alte Äpfelbäume, die eigentlich schon zum Roden waren.
Mhm.
Und leider halt, auf der einen Seite haben wir es erhalten können, auf der anderen Seite waren sie zu roden. Und der Toni hat dann gemeint, weil das eben von seinem Papa, der hat auch schon Weingarten, Richtung Bad Radkersburg, also noch weiter in den Süden. Und der wollte dann halt einfach, hat gesagt, er hat, ist das mit dem Wein irgendwie so gewohnt von klein auf, ein bisschen. Das würde ihm interessieren, er möchte da gern Weingarten setzen.
Mhm.
Und so hat das angefangen. Und die Astrid, die Toni, seine Frau, ist jetzt nicht so die Weintrinkerin und hat dann gemeint, ja, wenn du schon was setzt, dann muss es was sein, wo weniger gespritzt wird.
Mhm.
Also einfach, wo sie jetzt nicht im Nebel aufwacht, sozusagen.
Mhm.
Und dann war halt einfach klar, es muss biologischer Weinbau sein. Das war eigentlich so die erste Idee oder das die Vorgabe. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen uns jetzt einfach auf die Suche nach Rebsorten, wo man weniger spritzen muss. Und so hat es eigentlich angefangen. Und der Toni hat dann den Alex Scheribel, unseren Kellermeister, dazu geholt. Den hat er gekannt. Er hat beim anderen Weingut, beim befreundeten Weingut gearbeitet oder Praktikum gemacht. Und er war selber damals, ich meine, das darf ich jetzt so nicht sagen, weil er ist jetzt auch nicht alt, aber doch schon, also sie sind jetzt doch schon fast 20 Jahre. Also liebe Grüße, Alex, man sieht es oder man merkt es. auch lieb gesagt. Der hat das mit dem Bio damals auch nicht gekannt. Das war in der Südsteiermark jetzt gar nicht Thema. Oder es hat immer geheißen, Bio kannst du nicht machen. Aufgrund vom Wetter.
Steillage, gell?
Genau. Wahnsinn. Und der Alex war halt voll motiviert und ist halt sowieso so, wenn er was, also der möchte es halt lernen. Und hat, dann sind sie zusammen einen Kurs gegangen und haben sich das angeschaut. Und dann haben wir die ersten 5 Hektar Piwi-Weingarten gesetzt.
Cool.
Ja, und sind halt eben auf Suche gegangen, welche Rebsorten würden passen. Und sind dann einfach, die sind halt herumgefahren und haben sich das angeschaut. Und das war dann im Grunde ein Versuchsweingarten mit dem Land Steiermark zusammen. Cabernet Blanc, Muscaris und Cavatin, das ist eine Rotweinsorte, die so, also würde man sagen, der rote Bruder vom Cabernet Blanc ist. Mhm. Mit dem haben wir angefangen. So, ja.
Cool. Ich finde es so spannend, so wenn man so in dieser Weinbranche irgendwie als Sommelier oder ist ja wurscht, als Händler so drinnen ist, dann ist vielleicht das Piwi-Thema so ganz präsent in Österreich, vielleicht 5 Jahre, ja. Also,
ja,
oder 10, wenn man wirklich schon intensiv da drinnen ist.
Genau, ja.
Und die ersten Weingüter, die halt wirklich Weine ausgebracht haben, wo ich was probiert habe oder was gehört habe,
ja,
das liegt nicht über 10 Jahre ja her. Also, und da muss ich schon sagen, also vor 20 Jahren die Entscheidung zu treffen, sowas, ja, eigentlich in Österreich nur komplett Unbekanntes,
ja,
gell? Zu machen, finde ich eigentlich, auf der einen Seite extrem, wie sagt man da, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Also vielleicht innovativ einerseits.
Ja, 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 und das, vor allem auch das Risiko einzugehen, ja, gell? Vor allem in der Südsteiermark.
Ich würde jetzt einmal sagen, der Toni und vielleicht auch der Alex, oder wir alle ein bisschen auch in weiterer Folge, wir sind einfach irgendwie ein Sturschädel, würde ich jetzt einmal meinen. Und das muss halt einfach funktionieren. Natürlich dauert es, aber
ja,
es waren dann halt, also 2006 sind die Rebstöcke gesetzt worden, 2009, also bis das dann, bis der Weingarten oder der frühe Obstgarten dann soweit war. 2009 war der erste Jahrgang. Und eben, wie gesagt, zuerst hat es halt geheißen, du kannst halt biologisch nicht bewirtschaften.
Mhm.
Und du hast ja im Grunde, das ist ja das Spannende vielleicht auch, du hast ja niemanden, bei dem du dir vielleicht was abschauen kannst, wo du sagst, wie bearbeite ich das jetzt? Oder wann lese ich das? Lese ich das zu spät? Lese ich das zu früh? Wie ist die Laubarbeit und so weiter? Das kannst du vielleicht ein bisschen lesen. Mittlerweile kannst du sogar viel mehr lesen, weil es gibt immer mehr Infos und immer mehr Winzer, Gott sei Dank, die ja Piwi setzen. So wird das auch bekannter. Das ist ja gut für uns.
Mhm.
Da heißt es immer, ja, wir sind quasi Piwi-Pioniere, aber von dem allein hast du ja nichts. Es macht ja nur ja, was ja, aus, wenn immer mehr Winzer das haben und vielleicht auch davon überzeugt haben und dadurch auch immer mehr Sommeliers, Händler, Vinotheken, Leute, Endkunden vor allem natürlich auch, die daheim sitzen und das trinken, das kennenlernen.
Aber ich würde euch schon als Pioniere, also wenn man denkt, also bezeichnen, wenn man jetzt da denkt, 20 Jahre zurück, oder hat es da recht schon, ja, deiner Meinung, Weingüter gegeben?
Die jetzt auch nicht. Nein, also eben, deswegen ja, war es ja ein Versuchsweingarten, ja, und wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, hätte man das auch roden müssen. Also
ja,
wenn das nicht funktioniert, dann wäre das Projekt gestorben, dann hätten wir halt, keine Ahnung, Chardonnay, Wöschriesling gesetzt oder kein, weiß ich nicht.
Ja. So, ich finde es ja ganz spannend, weil mittlerweile gibt es ja doch Weingüter, die biologisch, sage ich jetzt einmal, mit der Vitis vinifera arbeiten. Oder vielleicht sogar jetzt doch ein, zwei Weingüter biodynamisch. Aber ich finde es cool, den Ansatz zum Gehen, also den Ansatz zu nehmen. Würdest du sagen, was ist so der größte Unterschied, wie oft weniger oder wie viel weniger spritzt ihr im Vergleich zu anderen in der Region?
Also das mit den Piwis ist jetzt nicht so, dass die jetzt komplett resistent sind deswegen. Ja. Also das wäre jetzt Märchen.
Ja, vor allem, es gibt es ja nicht wirklich generell.
Und das ist ja, das wäre ja irgendwie ein Org.
Widerstandsfähig.
Die sind einfach widerstandsfähig, genau. Das Ding ist halt, du hast, also man sagt, man spritzt fast 70% weniger wie bei anderen Rebsorten. Das hat schon den Vorteil, dass du jetzt dir um die anderen Rebsorten mehr kümmern kannst, so wie in einem Jahr wie heuer, wo es bei uns extrem viel regnet und eben der Alex fast narrisch wird, weil er halt ständig muss sich das Wetter anschauen auf 3 Apps und es passt nicht und dann halt wieder in den Weingarten muss oder gar nicht reinfahren kann. Und um das geht's dann eigentlich. Wenn du so wie wir in der Südsteiermark Steillagen hast, wo du, wenn es geregnet hat, dann auch Tage danach nicht reinfahren kannst, ist halt so ein Piwi-Weingarten wie ein Muscaris zum Beispiel, wenn du den dann hinten anstellen kannst und sagen kannst, ich kümmere mich lieber um die anderen Sachen, die da ein bisschen mehr, sag ich mal, Prinzessin im Weingarten sind, unter Anführungszeichen, hat das schon einen Vorteil.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Ich muss sagen, was mich so interessiert hat gestern, wenn man jetzt da so von der Sommelier-Seite das anschaut, wie viele Piwis gibt es so von Österreich und was ist es dann? Meistens ist das ein Muscaris, was man kennt, ja. Ein Sauvignon Gris, ja. Vielleicht nur bei uns in Niederösterreich nur ein Donau-Riesling, Donau-Wettiner, so ja. In die Richtung. Rot habe ich verkostet, Pinot Nova, so in die Richtung.
Ja.
Was man weniger, zumindest von unserer Region verkostet, Cabernet Blanc.
Ja.
Und was ich noch gar nicht verkostet habe, Schaumwein,
ja.
Was mich aber total interessiert hat. Deswegen habe ich es auch cool gefunden, dass wir gestern endlich einmal dazugekommen sind, ja. Dass wir das probieren. Und ich finde es aber spannend, weil normalerweise kennt man Piwi sehr primärfruchtig. Und das ist, glaube ich, so das Thema, was auch viele Sommeliers so momentan abschreckt.
Ja. Aber ich denke mir halt, erstens einmal gibt es mittlerweile über 2% Piwis. In echt? Österreich, was okay. Für viel, also es sind, weiß ich nicht, 22% ist biologischer Weinbau. Also wir sind nach Frankreich und Italien eigentlich die Nächsten.
Ja, gut.
Und total bekannt eigentlich dafür. Das sind nur wir in Österreich, die da oft so umeinander mal Bio und hin und her.
Mhm.
Oder auch was die Piwis betrifft. Und zum Beispiel Muscaris, jetzt noch dazu, gibt es 100 Hektar. Und allein, ich weiß nicht, ich glaube 60 oder 70 sind allein in der Steiermark.
Okay.
Wahnsinn. Also ist viel.
Mhm.
Weil man halt einfach merkt, das hilft. Und was man zum Beispiel auf den Cabernet Blanc hin, da sind wir ja erst mit der Zeit drauf gekommen, was kannst du draus machen. Also wir haben den zuerst klassisch im Stahltank ausgebaut, was ihm richtig gut tut, sind aber auch drauf gekommen, du musst ihm halt dann auch deine Zeit geben. Also wir füllen das recht spät und kommen auch recht spät im Verkauf damit. Also wir sind jetzt bei Jahrgang 22 und füllen den 23 erst gegen Herbst hin, weil wir einfach gesehen haben, der braucht ein Jahr, bis er rund ist. Wir machen den Cabernet Blanc in einem Holzfass ausgebaut. Da ist er dann nochmal ganz anders. Also vom Holz unterstützt natürlich, jetzt nicht vom Holz erschlagen, aber das gibt ihm auch nochmal andere Nosen. Wir machen ihn auf der Maische vergoren. Also mit so 14 bis 17 Tage Maischekontakt und dann halt im Holzfass fertig vergoren. Wir machen ihn als Sekko, also wie Prosecco gemacht, mit zugesetzter Kohlensäure und wir machen ihn in traditioneller Champagner-Gärmethode.
Mhm.
Und es ist ja bei den Piwis nichts anderes wie mit anderen Rebsorten im Grunde auch. Also ich glaube, du hast ja bei anderen Rebsorten, hast das auch irgendwann einmal versucht. Oder, weiß ich nicht, ein Zweigelt war vor vielen Jahren ja eigentlich auch eine Kreuzung.
Ja.
Also das Piwi-Thema ist halt einfach sehr
jung.
Genau, sehr jung.
Ja, was ich mir nämlich auch immer denke, ist bei sehr jung, wenn man über die Reben dann auch generell spricht, weil vor allem Reben sind ja am Anfang von der Lebenszeit halt einfach primärfruchtiger wie halt zum Ende hin.
Genau.
Ja. Und man kann halt einfach jetzt da Weine probieren, ja, die Reben sind halt jetzt nicht 40, 50 Jahre alt. Ja, ist halt das einfach so.
Das
ist halt so. Nicht,
genau. Das sagt da eben der Alex, unser Kellermeister, richtig. Weiß ich nicht, so junge Reben, ein junger Weingarten, das sind immer wie, weiß ich nicht, junges Kaiwerl oder ein junges
Pferderl. Ja, oder ein junger Mensch.
Mensch halt einfach, der will halt, der hat halt voll Energie und will halt alles und arbeitet und tut. Und je älter die Rebstöcke werden, und das merkt man bei unseren Weinen, finde ich jetzt auch mittlerweile, das sind doch mindestens 15 bis 20 Jahre alt eben, das wird halt einfach runder und die konzentrieren sich halt auf das, was sie zum Tun haben und sind halt ein bisschen, wie soll ich sagen, entspannter oder keine, weiß ich nicht.
Ja,
so wie es halt beim Menschen auch ist vielleicht.
Da hat er mal vor 2 Wochen im Podcast gesagt, ja, weiser. Also so ein bisschen, einfach, sie geben nicht alles von sich preis, was sie halt kennen. Also, ja,
genau.
Und halt einfach alles ein bisschen.
Haushalten ein bisschen mit ihrer Energie. Ja.
Finde ich gut.
Ja.
Und deswegen, man muss halt einfach erstens einmal schauen, wie ist das, wenn die Reben da älter sind, wenn die Winzer nur mehr Erfahrung mit dem Thema haben, ist ja nur jung. Und vor allem auch vielleicht passiert ja mit den Kreuzungen ja auch noch irgendwas.
Genau, also eben das geht ja weiter. Das, ne? Das ist ja jetzt nicht mit dem gegessen oder diese einfach jetzt einmal die Piwis vielleicht da entwickelt haben oder gekreuzt haben. Die schauen ja nur immer, was kann ich besser machen oder das ist bei allen Rebsorten so, dass du die da weiterentwickelst.
Ja, mit meinem Consulting bin ich zum Beispiel zum Staatsweingut in Freiburg gekommen. Und das war extrem interessant, weil da haben wir länger gesprochen über Piwis. Und mir hat das einfach so erstaunt, ja, von der Argumentationslage, dass es halt einfach auch die zweite, dritte Kreuzung erst ist, ja, teilweise, ja, und das halt einfach einer Zeit dauert,
genau,
und sie einfach total überzeugt sind davon, dass da noch sehr viel passieren
passiert,
wird.
Ja.
Und ja, ich habe es einmal in einem anderen Podcast wo gehört, dass ja, beim Thema Piwi, vielleicht muss man da irgendwie nicht zurückstecken, aber so vielleicht ja als Konsument sich daran gewöhnen, dass halt Primärfruchtiger sind.
Mhm.
Und das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht so, weil wenn ich denke, ein Zweigel ist auch nicht überall ein Zweigel. Also
genau, das Zweigelt, gibt Unterschiede.
Ja,
ganz,
ja,
viel.
Vinifikation, genau. Region,
ja,
das ist ja alles.
Ja.
Ein
das
großer
ist immer,
Einfluss.
Also grundsätzlich schon mal Geschmackssache, mag ich zum Beispiel, ja, weiß ich, Muscaris und Cabernet Blanc sind grundverschieden. Und das ist auch, weiß ich nicht, zum Beispiel manche mögen kein Weißburgunder. Manche, ja, mögen kein Sauvignon. Das ist einfach eine Geschmackssache grundsätzlich. Und dann kommt natürlich die Region dazu, der Boden dazu, das, was der Winzer draus macht dazu. Mir kann auch Chardonnay nicht schmecken.
Ja, absolut.
Also das ist an sich einmal eine Geschmackssache. Und natürlich dann auch, ein Winzer denkt ja trotzdem was dabei. Oder, ja, oder holt das ja aus dem, im Grunde ist es ja, weiß ich nicht, du holst das eh aus dem Weingarten. Das, was der, ja, Weingarten dir gibt, ja, das, und das ist ja das Schöne eigentlich. Und dann ist noch jeder Jahrgang unterschiedlich. Das kommt ja auch noch dazu. Also das ist auch das Feine, dass wir auf so viele Jahrgänge schon zurückblicken können. Wir legen uns da immer was auf die Seite. Mhm. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und du kannst dann, wir haben jetzt zum Beispiel auf der Via Vinum mitgehabt, Cabernet Blanc 2012 und 2016.
Ich war nämlich dort, ich hätte dann nicht vorbeikommen,
ja,
müssen.
Ja.
Also wer dort war, gern Direktnachricht, gell? Das interessiert mich jetzt da, wer das vor kurzem hat.
Das ist super spannend. Oder Muscari ist 2014. 2014 ist ein, ja, verschrienes Jahr, 2016 auch, das
ich
war ein Frostjahr.
Super
schönes Jahr. Ja. Und wenn du eben deinen Weinen vielleicht auch die Zeit gibst, kennen es dann, natürlich bei den Rebsorten ist auch eine gute Säure dahinter.
Mhm.
Das heißt, es trägt die Säure natürlich auch und sie halten sie dann auch länger. Und es ist noch immer schön zum Trinken. 2012 ist also unter Anführungszeichen frisch, super,
ja,
schön zum Trinken.
Ja.
Und das macht es dann spannend.
Ich würde gern an der Frage, was ich der Ida zum Abschluss gestellt habe, vielleicht bei,
ja,
dir anknüpfen. Denkst du, weil diese 50 Jahre,
ja,
ja, was dann später bei dir kommt, aber denkst du, es wird irgendwann einmal sehr viel oder beziehungsweise fast nur mehr Piwis geben?
Nein, das glaube ich nicht.
Ich finde es nämlich auch spannend, weil es habt ja, sage ich mal, diese bekannten Rebsorten ja im Sortiment.
Ja,
also
genau.
Gestern hast du gesagt, irgendwas 50-50, was ihr macht.
Das
oder?
Ein Drittel, zwei Drittel.
Ah, ein Drittel, zwei Drittel.
Ja,
okay.
Genau. Ja, ich meine, das hat sie vielleicht dazu dann auch ergeben, weil am Hang gegenüber zum Beispiel haben wir Chardonnay, Traminer und den Rotweingarten für unseren Sekt stehen.
Ja.
Und die haben dann einfach gesehen, wie wir biologisch arbeiten und dass das schön grün ist und halt lebt und haben halt gefragt, ob wir das pachten wollen.
Ja.
Und so sind wir zu diesen Geschichten gekommen. Wir sind Chardonnay-Liebhaber, wobei darf man so auch nicht sagen. Es gibt kein Lieblingskind, sagt der Alex immer, also darf man das bei der Rebsorten auch nicht sagen. Aber wenn du, und da zum Beispiel im Sausal haben wir Welschriesling, Weißburgunder Sauvignon stehen, zu 40-50 alte Rebstöcke. Sausal ist bekannt für den Schiefer, das ist super spannend. So hat sich das halt ergeben. Wir haben Piwis eben das Drittel, das passt uns so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir stellen jetzt alles auf Piwis um. Es gibt aber Winzerkollegen, und das finde ich absolut spannend, die sagen, sie machen nur noch Piwis, weil das halt einfach, was das Klima betrifft oder so, einfach irgendwann besser sein wird. Weiß ich nicht. Also ich könnte jetzt auf kein Chardonnay verzichten zum Beispiel.
Ja.
Also von dem her, ja. Mhm. Aber ich glaube, eben wie gesagt, jetzt haben wir den Zweigelt vorher hergenommen, und da redet jetzt auch keiner mehr drüber, dass das vorher, weiß ich nicht, wie, wann der Zweigelt entstanden ist.
Ja.
Ja, aber
das war einmal in der Schule, das
ja, genau.
Ich kann da sagen, wer es war, aber ich kann,
ja,
nein, das.
Ja, habt's Erbarmen.
Ja, genau.
Ja, also Cabernet Blanc war sie so alt wie ich in etwa, wobei das jetzt auch nicht,
ja, okay,
ja, späte 30er. Aber da redet jetzt auch keiner mehr drüber. Deswegen, ich glaube schon, dass in, weiß ich nicht, 50 Jahren gibt's halt Piwis, und vielleicht hast du auch nicht mehr Piwis. Piwis ist eh so ein, eigentlich kein schönes Wort dafür.
Ja, dass man es überhaupt probieren muss.
Ja,
gell?
Genau.
Also, ich meine, sicher, das braucht halt am Anfang marketingtechnisch, genau, dass es überhaupt, ja, weißt, um was geht's da überhaupt, gell?
Ja.
Aber wir haben jetzt da schon so viel getotcht.
Ja,
genau, probieren wir einfach einmal den Sekt, der würde mich total interessieren, dass wir den vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben. Die machen wir auf.
Gerne.
Was mich da gleich mal total interessiert, was ja natürlich auch auffällig ist, die fehlende Banderole, gell?
Ja.
Denkst du, dass das Thema nur lang dauern wird, dass die Rebsorten in Qualitätsweinrebsorten aufgenommen werden?
Oder? Also der Cabernet Blanc glaube ich nicht, ehrlicherweise, dass er aufgenommen wird.
Okay.
Für das gibt's einfach, das hat man uns irgendwann auch gesagt, so gibt's einfach auch zu wenig.
Zu wenig, okay.
Ja, also ist auch von der Rebfläche in Österreich einfach zu gering.
Ja, ist der Goldmuskateller jetzt da? Oder
ja, das war's ja. Also das, so hätte ich das jetzt gehört. Also tut's mir da jetzt nicht festhalten,
okay,
auf das. Aber Muscaris zum Beispiel ist 2018 der Jahrgang Qualitätswein geworden, weiß ich. Also das ist auch schon ein Zeitl.
Mhm.
Ich finde es von dem her jetzt einfach schade, dass der jetzt nicht Qualitätswein ist, weil du, also wir sind auf unserem Brut Blanc eigentlich sehr stolz, sage ich jetzt einmal, aber du darfst ihn dann, weil es halt nur Rebsortenwein ist, nicht zu Wettbewerben mitschicken oft, weil die halt einfach oft unter der Sekt-Austria-Geschichte laufen, was ja eh super ist, überhaupt, dass wir dieses System mittlerweile haben, mit Reserve und so weiter.
Mhm.
Aber sowas wie der Brut Blanc mit der Rebsorte Cabernet Blanc geht dort halt dann immer unter. Das darf ich in dem Sinne nicht einreichen.
Mhm.
Und das
okay,
finde ich schade.
Ja.
Dass solche Sachen halt, und da gibt es ja viel mehr, das ist ja nicht nur unseres jetzt, aber da gibt es ja viel spannende Dinge, die man dann halt einfach zu solchen Dingen nicht einreichen kann.
Mhm.
Und wenn sie dann jetzt gut bewertet werden, viele Leute schauen ja auf das, auf die Punkte oder auf die Sterne oder was auch immer, dass die dann damit jetzt einfach nicht ins Rampenlicht kommen.
Ja, oder generell, sage ich mal, dass die Region halt einfach deswegen auch nicht draufstehen darf, nicht wegen der DRC,
das
ist ja auch nochmal, gell?
Ist auch, ja.
Aber ja, gut,
das ist ein Thema für sich.
Da haben wir am Vormittag schon ein Thema gehabt, mit Kärnten,
ja,
mit Bergland. Das war
auch, oh ja, okay, das
war ein großes Thema. Aber nein. Ja, probieren wir mal. Also,
ja, bitte, gerne.
Das tut mir leid, wie gesagt, der Sommelier, der nicht einschenken kann. Aber das dürfte gestern das Achtel zu viel wahrscheinlich
sein. Ja, zu viel oder zu wenig, wollte ich gerade sagen.
Genau. Nein, was mich so überrascht hat, war, weil der halt einfach diese arge Primärfrucht nicht unbedingt so hat. Also schon in der Nase da, aber eher so auf dieser leicht vegetabilen, grünen Seite.
Genau.
Grüner Paprika haben wir gestern gesagt, gell?
Das hätte ich bei unserem Cabernet Blanc sowieso, auch als Stillwein, eher das Grüne, also Paprika, ich habe auch ganz viel Pfeffer oft,
ja,
oder so, weiß ich nicht, Tomatenrispen, das ist für mich immer so, wenn du über das Grün von den Tomatenpflanzen drüber greifst, die jetzt gerade zu wachsen, das ist so extrem eigentlich schön. Aber auch so Stachelbeer, Johannisbeer. Und das hast du im Sekt auch. Und das ist auch schön, dass ich die Rebsorte trotzdem ein bisschen bemerkbar macht,
ja,
den Charakter zeigt.
Ja, erinnert in der Nase, wenn du die Farbe nicht sehen würdest, vielleicht sogar teilweise an einen Bordeaux.
Ja.
Also jetzt nicht unbedingt von dieser Rotbeerigkeit, ja, was da nicht der Fall ist, weil es doch eher so in diese helle Beeren, wenn sie überhaupt was Fruchtiges in dem Sinn hat, oder weiße meine ich jetzt da, aber von dieser grünen, vom grünen Einfluss. Auf jeden Fall.
Ja.
Ein gutes Säure. Okay, ich meine, Südsteiermark auch, gell?
Genau.
Dazu.
Säure ist bei uns natürlich immer gut, soll aber auch schön rund sein. Also es will nicht. Das soll nicht immer sagen, die Südsteirer, da braucht man jetzt was für den Magen. Säure soll schon immer schön rund eingebunden sein.
Ja. Wobei ich bin ja, ich meine, ich sage es jede Folge immer wieder, aber ich bin ein großer Säure-Fan. Ja,
aber.
Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, wie an Wein zu trinken, wo du denkst, ja, es schmeckt jetzt schal oder irgendwie.
Genau.
Also ich habe nicht Lust auf ein zweites Glas oder so.
Genau, das ist. Man muss immer das Glas erstens austrinken und im besten Fall die Flaschen austrinken.
Ja.
Und das ist natürlich viel über die Säure. Das macht es auch frisch. Mhm. Wenn du, je weniger Säure, desto hast, und da sind wir Gott sei Dank gesegnet, desto frischer an sich Und das macht nicht so, das sättigt nicht so. Mhm. Also du kannst ruhig eine Flasche trinken.
Mhm.
Ja. Und ja, das absolut. Ist jetzt auch eben bei unserem Brut Blanc der Ansatz. Das ist eine traditionelle Champagner-Gär-Methode.
Mhm.
Ganz leicht im Alkohol.
L5 habe ich gesehen.
L5, also das kannst du wirklich am Vormittag schon trinken. Sonst wird es halt sein, weiß ich nicht.
Ja, ja. Ja, aber wann, also früher gelesen als normaler Sektgrundwein?
Nein,
oder?
Wir lesen Sektgrundwein sehr früh.
Wann also, ungefähr so momentan?
Mitte, Ende August.
Echt?
Mittlerweile, ja.
Okay.
Da alle geschimpft, die man sagt, du das Jon irgends auf Social Media posten, die denken, wir spinnen, dass wir schon vor Ernten anfangen.
Wenn es so ist, dann
aber
ist
es. Aber es ist so,
ja.
Genau. Ja, ja. Und mittlerweile hat sich das halt einfach ein bisschen nach vor verschoben.
Hm.
Und beim Sekt ist es ja so nach der Methode, dass du mit der zweiten Gärung noch 1% Alkohol dazu kriegst.
Mhm.
Jetzt, wenn du dann schon spät erntest, und dann nochmal 1% dazu kriegst, dann hast du 13,5 vielleicht.
Ja,
das
also alles über 12,5 ist sektmäßig.
Eben,
erstens siehst du das nicht, gell?
Ja.
Also auf dem Etikett zumindest.
Ja. Ja, aber das merkst du auch. Das kannst du, das, du trinkst vielleicht ein Glaserl, aber ja. Also ernten wir früh, aber das ist uns auch wichtig, das soll jetzt nicht irgendwie, wie soll ich das sagen? Wie soll ich das lieb formulieren? Das mit dem Sekt hat sich Gott sei Dank in Österreich auch immer mehr verbessert, finde ich, von der Qualität. Ich bin im Buschenschank groß geworden, kann man sagen. Und früher hat es halt oft auch Sekt gegeben, weil es halt auch verkehrt hat. Du hast halt einen Sekt braucht und du hast einen Rotwein braucht, auch in der Steiermark.
Mhm.
Und mittlerweile ist aber schon so, und das ist eben auch unser Ansatz so, dass das Traummaterial auch für den Sekt sehr gut sein muss. Da liest man nicht einfach irgendwas, was halt schnell aufs erstes Reife drunter, sondern das muss super schönes Traubenmaterial sein und natürlich auch schon gut gereift. Genau.
Mhm.
Und wir haben mittlerweile 30% Sektanteil.
Was?
Und das ist recht viel, aber es ist uns eben auch sehr wichtig, dass das schöne Sachen sind, die schön zum Trinken sind, die du jetzt, weiß ich nicht, zum Aperitif trinkst. Oder einfach daher trinkst. Das muss nicht zum Essen sein. Es muss nicht immer ein guter Anlass oder ein besonderer Anlass sein. Ich muss das einfach gern aufmachen.
Mhm.
Und so ist eigentlich der Ansatz. Auch was jetzt die Perlage zum Beispiel betrifft.
Ja.
Also das Absolut. Soll immer sehr fein sein. Das soll nicht wehtun beim Trinken.
Wie lange ist das dann auf der
Hefe? Mindestens 20 Monate, 20 bis 24 Monate immer. In dem Fall ist es letztes Jahr im April degauchiert worden.
Mhm.
Und ist Jahrgang 19, also wir schreiben keinen Jahrgang rauf.
Mhm.
Aber es ist eben einfach wirklich, dass das wirklich einen schönen Zug hat.
Wieso und, Jahrgang nicht drauf?
Weiß auch nicht. Muss nicht sein, es ist kein Jahrgang Champagner. Also wir
ich verstehe schon.
Manche sind dann vielleicht auch so geblendet. Ah, nein, 18 zum
hat
Beispiel.
Nicht taugt. Ja,
hat
okay.
man nicht taugt.
Verstehe.
Brauche ich nicht, keine Ahnung. Oder ja.
Ja, okay.
Vielleicht kann es auch irgendwann so Lehrergeschichte irgendwann werden oder wie immer.
Ja.
Ja.
Finde ich spannend, weil, was ja viele nicht wissen, es wird da die ganzen Mythen aufgedeckt.
Ja.
Es ist ja beim Sekt Champagner, egal wo, nicht unbedingt so, wenn kein Jahrgang drauf ist, ja, dass jetzt gleich mal Jahrgangs-Cuvée ist. Meistens ist dann sowieso der letzte Jahrgang auch beim Champagner. Ja. Also meistens ist jeder Champagner Jahrgang Champagner, nur halt gewisse gibt's Häuser, also es gibt Häuser, die zum Beispiel Krug, ja, die machen immer ein Jahrgangs-Cuvée.
Genau.
Außer jetzt ist ein spezieller Jahrgang steht drauf. Aber sonst sind sehr viel Champagner oder fast alle eigentlich immer, vor allem diese Klassiker, was man kennt, ja, diese großen Namen, die viel verkaufen, da ist ja meistens so, dass der letzte Jahrgang immer ist.
Ja,
gell?
Ja.
Ja.
Ja, also vielleicht auch an die Champagner angelehnt, dass wir den Jahrgang nicht draufschreiben.
Genau. Was mich interessieren wird, jetzt geht auch immer mehr dieses Thema, bei vielen Konsumenten zumindest, und auch in der Branche das Thema Terroir, Region und bla bla bla. Und jetzt ist Südsteiermark.
Ja.
Und was man da in Verbindung bringt, ist ein Sauvignon, vielleicht noch, vielleicht noch ein Chardonnay und keine Ahnung, ne? Also du weißt schon, was ich meine.
Ja.
Und dann habt ihr es Peewees. Wie ist das von der Vermarktung? Wird sie da drauf angesprochen? Ich meine, es habt ihr ja, wie gesagt, andere Rebsorten auch, aber es ist ja speziell auf die Peewees. Gibt es da Leute, die das hinterfragen? Oder?
Wieso wir das haben?
Ja.
kann ich jetzt gar nicht. Nein, also Piwis natürlich ist ein Thema. Bei uns würde ich meinen, es hat sowieso anders angefangen. Die haben das sowieso hinterfragt.
Ja.
Weil jetzt kommt quasi der Hirschmuggel da daher, baut sich da am Seckerberg das Weingut auf, macht Bio-Wein, was damals eben nicht gegeben hat, und das haben alle gesagt, nein. Dann haben wir eben diese Piwis gesetzt und dann haben wir noch eine recht auffällige Flasche mit Etikett dazu. Also das sind sowieso mehr Punkte, wo wir drauf angesprochen werden. Wir haben uns neben den Piwis, aber schon auch mit Chardonnay und Sauvignon zum Beispiel, aber auch Tramina oder auch mit den Sekten einen Namen gemacht. Von dem her hält sich da die Waagschale eigentlich. Also wir sind jetzt nicht nur bekannt für die Piwis,
überhaupt nicht.
Also es gibt Winzer, die sogar viel mehr bekannt sind für Piwis als wir in dem Sinn. Wir hängen das jetzt auch nicht so aus. Also die Piwis sind für uns Rebsorten wie ein Chardonnay und ein Sauvignon auch gleich wichtig.
Ja, absolut.
Also,
Ich habe deswegen gefragt, weil ich finde es so spannend, diese Debatte, also das Sauvignon im Endeffekt für die Steiermark oder das Steiermark-Sauvignon, das ist so das Ding.
Das ist
ja.
So, das gehört so zusammen.
Genau, das gehört so zusammen.
Ja.
Und dann denke ich mir immer so, ja, seit wann? Also das ist jetzt nicht so ewig lang das Thema, also recht viel länger als wie 20, 25, 30 Jahre ist auch nicht unbedingt, dass jetzt der Sauvignon zur Steiermark gehört.
Ich meine, es war ja, der Sauvignon hat ja den Welschriesling abgelöst von der Menge her.
Ja.
Und was, das ist nämlich auch so, Welschriesling ist auch immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt, ist aber so eine coole Rebsorte. Und natürlich, wir haben ganz viele Sauvignon-Weltmeister. Das sind jetzt in den letzten Jahren, waren es immer Südsteirer oder Steirer. Darf da jetzt, muss vorsichtig sein. Steirer.
Sagen wir Steirer.
Aber das ist halt vielleicht einfach Boden und Klima. Das passt halt einfach. Dann passt das mit der Säure natürlich auch. Das ist sicher über die ganze Welt irgendwie ein Thema mit der Wärme. Das passt halt und es schmeckt halt. Und, ich weiß nicht, Sauvignon ist halt auch trotzdem unterschiedlich. Ich meine, im Burgenland gibt es auch super Sauvignons oder, keine Ahnung, ich denke jetzt an den Kohlenz, keine Ahnung. Mhm. Es gibt, die Sauvignons sind unterschiedlich vom Sausal als wie die in Gamlitz. Das sind einfach so Bodengeschichten und Klimageschichten trotzdem. Und da geht es nur um ein paar hundert Meter im Vergleich. Also, aber die Winzer, liegt die Rebsorten offensichtlich.
Ja.
Uns liegt es auch, ich weiß nicht, der Alex hat auch voll die Freude, Gott sei Dank, mit unserem Sauvignon. Wir haben eigentlich auch alle Jahre zu wenig, würde ich jetzt einmal so sagen. Aber die Leute trinken das halt auch voll gern.
Ja, ich trinke es auch wahnsinnig gern, ja. Und es ist ja international mittlerweile, dass einfach Steiermark und Sauvignon halt einfach sehr gut zusammenpasst. Gell?
Aber das ist auch schön, weil die Steiermark ist ja im Grunde ganz klein. Im Vergleich, oder man zum Beispiel jetzt die Wachau kennt man schon viel, viel länger. Und jetzt haben wir Steirer dieses Sauvignon-Thema, wir müssen jetzt einfach auf das aufbauen, sage ich jetzt mal. Nicht jetzt nicht nur zu sagen, wir Steirer sind nicht nur Sauvignon, sondern vieles andere auch. Das stimmt ja auch. Wir haben ja, Steiermark ist ja auch in dieser DRC-Geschichte, wir haben ja ganz viele Rebsorten und kennen uns,
nicht
werden uns
so viel
nicht einig.
Aus mein Gebiet. Mein Gebiet hat, das ist sowieso ein anderes Thema.
Aber ja, es ist eh schön, wenn viele Dinge gut wachsen und dann eben auch was Schönes draus wird für später.
Absolut, ja. Ja, und ich sag's einmal so, wenn das passt, ich meine, das Wort gebietstypisch. Ja, das lassen wir jetzt einfach so mal stehen, aber wir haben sie halt drauf geeinigt. Gell? Und wenn du das so siehst, was für Rebsorten ist denn dann überhaupt noch gebietstypisch? Weil die ist ja sowieso von irgendwo einmal hergeholt worden.
Eben.
Oder ja, gezüchtet worden oder geklont oder keine Ahnung.
Genau.
Ja.
So wie Tramina. Südsteiermark ist jetzt nicht Tramina Region, das ist eher, sag ich mal, Vulkanland. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Traminer, das sind fast 80 alte Rebstöcke. Dann wärst du wahnsinnig, wenn du das roden würdest. Die sind so schön. Gemischter Traminer-Weingarten. Ich mache jetzt einfach Gusto so ein bisschen nebenbei. wir machen es jetzt einfach in unserem Stil. Also wir haben den schönen Traminer-Weingarten vom Sandkalkboden und wir bauen es einfach im Holzfass trocken aus, weil wir halt einfach gern selber trockene Weine trinken. Also ich finde, was die Winzer, Weinbauern in früheren Generationen aufgebaut haben oder gepflanzt haben, die haben sich was gedacht dabei. Also es macht für mich persönlich jetzt auch keinen Sinn, Sachen zu roden und zu sagen, nein, da mache ich jetzt Sauvignon, weil die ganze Welt braucht jetzt unseren steirischen Sauvignon. Das ist jetzt überspitzt gesagt. Sondern ich glaube schon, dass man ein bisschen auch schauen muss, was steht da, was viele, also die Rebsorten passen ja zu gewissen Böden einfach auch. Die haben sich sicher was gedacht dabei.
Ja, muss man sagen. So,
ja.
Die Frage, was sie das letzte Mal leider nicht so ganz klären hat können und die, was mir seit Ewigkeiten schon so auf der Zunge brennt, weil es kennen mich alle unter einem wahnsinnigen Prädikats- und Süßwein-Fan. Ja.
Ja.
Und also ich bin jetzt nicht so einer, dass ich trinke nur süß. Ja,
ja,
ich trinke
halt
immer nur trockene Weine eigentlich. Ja. Aber ich finde es cool zum Käse oder zum Dessert einmal ein Glas und dann passt's.
Ja.
Und ich sammle da gern. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, die halt einfach schon, finde ich, schon ziemlich interessant ist, wenn du pilzwiderstandsfähige Rebsorten hast, ist dann möglich, eine Botrytis auf einer Piwi-Rebsorten zum Grillen? Also, oder generell Süßwein schon, ja?
Also da bin ich jetzt wahrscheinlich die Falsche, da müsstest du jetzt mit dem Alex da sitzen, der hat das mit dir jetzt da.
Das spielen wir nachher noch ein.
Ja.
Das fragen wir,
ja,
spielen
das
wir noch einmal.
Gern. Ja. Wir haben tatsächlich schon einmal Muscaris versucht als Süßwein. Den haben wir auch, aber den verkaufen wir nicht. Nicht, weil er nicht gut ist, aber das ist halt, ja, weiß ich nicht, wir sind jetzt nicht die Süßwein-Winzer.
Ja.
Ich glaube, dass das in der Steiermark grundsätzlich wahrscheinlich schwieriger ist.
Ja.
Aber wieso nicht?
Ja, ich meine, ich glaube, es dürfte nicht. Ja nicht einmal Bernauslese oder Trockenbernauslese sein, oder? Allein ich bin der Rebsorten.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Thema.
Genau, ja, genau, da fängt schon
an. Wegen Weingesetz, aber ich glaube,
ja.
Aber wie, also das war schon interessant.
Man kann es ja probieren.
Ja, ob ein Botrytis möglich wäre.
Ja.
Das würde mich total interessieren. Ich meine, ja, eine Spätlese, Auslese ist natürlich kein Problem. Ja, wenn's
genau, aber wie es dann weitergeht.
Genau, wie es dann weitergeht. Das würde mich, ja, also ich warte noch auf den ersten Piwi-Süßwein, gell? Also wenn es einmal einen findet, dann schreibt es mir.
Ich werde es ihm sagen.
Der fehlt in der Sammlung. Aber es muss schon mindestens, also so eine Spätlese, glaube ich, kriegst du schnell einmal. Aber so eine Bernauslese oder Trockenbernauslese, wenn man sowas einmal findet, dann geht's mir Bescheid. Das fehlt in der Sammlung.
Ja. Ja. Da rufe ich dich an. Der Alex wird die Augen überdrehen, ich rufe dich an. Ich glaube, wir werden es nicht machen.
Ja.
Du musst sie zum nächsten.
Du, man Winzer. Muss sich auf die spezialisieren, was man macht, was man kann
genau.
Und was man halt ja in dem Gebiet halt einfach was einpasst.
Ja, genau.
Absolut. Aber jetzt probieren wir nur was Trockenes, gell?
Genau.
Wir haben ja den Cabernet Blanc noch in der trockenen Variante. In der stillen Variante, gell?
Ja.
Wir haben gestern alle drei Cabernet Blancs probiert. Auch den im Holzfass.
Genau.
Der, muss ich sagen, hat man von den zwei Stillen fast noch ein bisschen besser taugt.
Mhm.
So richtiger Bretteljausen.
Genau so.
Richtiger Bretteljausen-Wein,
ja.
Gell?
Bretteljausen. Voll guter Speisebegleiter.
Ja.
Ich finde auch so, weiß ich nicht, Fischgerichte, Nudelgerichte, Risotto, irgendwas mit kräftigeren, einfach Kräutern oder so.
Mhm.
Das passt voll gut. Das steht gut dagegen. Das tut ihm gut.
Ja. Wie kommst du zur Flasche?
Ja.
Weil die Form, die ist ja doch, wie du schon vorher gesagt hast, nicht so ganz üblich, gell? Also man kennt es. Ich kenne es vom Averna.
Ja, Averna, Wodka, Gin, Kernöl,
genau.
alles.
Kernöl.
Wenn man es dann daneben hinstellt, ist es dann ein bisschen anders. Danke. Schau, das ist im Grunde so, uns würde natürlich auch die Burgunderflasche mit einem eleganten Etikett super gut gefallen.
Ja.
Aber wenn du neu anfängst, musst du die halt einfach irgendwie bemerkbar machen. Sonst fallst du im Regal einfach nicht auf.
Mhm.
Hat natürlich aber einen Sinn dahinter. Also wir haben eben, so bekannt sind wir nicht, dass ich sagen kann, wie ihr wisst, von dem her. wir haben ein bisschen eine eckigere, wir haben eh schon gesagt, so Wodka Gin Kernel, kann man sich vorstellen, also die Flasche, nennt
sonst
sich Kendo.
Auf Instagram.
Genau. Mit dem Etikett, das ein bisschen spezieller ist, wo ein Natter abgebildet ist.
Mhm.
Also das hat den Hintergrund, dass wir eben von Anfang an biologisch arbeiten. Und die Nattern, die ja ungiftig sind, bei uns in der Region einfach vorkommen. Mhm. Die sind eben ungiftig, sind total scheu, tun nichts. Zieht man jetzt auch nicht, also wenn man jetzt zu uns aufs Weingut kommt und bei uns, wir haben ganz viele Hochzeiten zum Beispiel und haben auch Apartments, wenn man jetzt zu uns aufs Weingut kommt, sind die jetzt nicht an jeder Ecke irgendwo herumfleuchend. Dann würde ich sonst, würde ich dort auch nicht arbeiten. Ja. Aber sie sind halt einfach ein gutes Anzeichen für die Natur. Mhm. Also wenn du mit der Natur arbeitest und die überleben können, weil du nicht alles irgendwie totspritzt, sag ich jetzt einmal, ist es einfach ein gutes Zeichen. Und das war einfach für uns ein Symbol. Heißen tun wir ja, oder das Weingut oder die Familie heißt Hirschmuggel, da wäre der Hirsch, das wäre ja absolut kitschig. Ja. Deswegen eben jetzt die Natter. Und die Flasche, da war es dann wirklich so, dass der Toni und die Astrid auf einer Flaschenmesse gefahren sind. Und die sind sich grundsätzlich nicht leicht einig, sage ich jetzt einmal, und sind dann einfach getrennt losgegangen, haben sie einen Treffpunkt ausgemacht und sind dann wirklich, das klingt jetzt auch kitschig, mit derselben Flasche zurückgekommen. Und so hat sich das ergeben. Und es ist jetzt einerseits eben die Philosophie, was das biologische Bewirtschaften betrifft, was uns wichtig ist, aber andererseits natürlich auch Eyecatcher. Und wenn du einmal gesehen hast, Hirschmuggel mit der Natter am Etikett, dann weißt du, das ist Hirschmuggel.
Ja, absolut.
Wurscht, wo du bist. Ja. Und das ist eigentlich der Hintergedanke. Und wir haben jetzt, das zieht sich dann ja durch, wir haben am Gin zum Beispiel die Gottesanbeterin, die einfach auch, sage ich mal, gefährdeter ist. Wir haben einen Salamander am Traubenkernöl, wir haben am Essig einen Laubfrosch, wir haben am Honig einen Specht. Also das zieht sich auch durch mit den Viecherln sozusagen.
Aber ist jetzt die Natter sozusagen die Smaragdeidechse?
Genau so. Ja. Ist es ja auch wurscht, wie die Flaschen ausschauen, ja, der Inhalt muss stimmen. Ja, also es hilft nichts, wenn das total schön ausschaut, keine Ahnung. Es muss ja auch schmecken.
Ja.
Ja.
Schauen wir mal, ob es tut. Nein, ich weiß ja von gestern schon.
Das ist jetzt halt Cabernet Blanc. Der Charakter von der Rebsorte einfach. Da tut man noch ganz viel so, also manche Leute tun dann halt einfach das ein bisschen so in Schubladen. Schmeckt das wie Sauvignon, wie Riesling, wie Veltliner. Cabernet Blanc ist einfach was Eigenständiges. Es hat so natürlich so Nuancen, die von verschiedenen Rebsorten ein bisschen eine Ähnlichkeit haben.
Ja, aber schon, es ist immer. Also ich muss schon sagen, dass mir der Stillwein jetzt da mehr so in die Richtung mehr gelbfleischige Richtung aus, wie jetzt da so das Grünere, wahrscheinlich an der früheren Leser auch, gell?
Ja.
Vom Sekt, aber dass man, wenn der Sauvignon so ein bisschen mehr in dieses Gelbe reingeht, der ist so ein bisschen zurückhaltender vom Aroma, aber sonst muss ich schon sagen, schon wie wenn das so eine Kombination, so aus einem Sauvignon, so einem gelben Sauvignon.
Und jetzt kommt der Veltliner, oder wie?
Nein,
weiß ich nicht.
Nein,
aber
es ist,
so wie du sagst, das Gelbfleischige ein bisschen, das hat sicher auch den Vorteil, dass der Wein einfach seine Zeit hat. Das ist jetzt richtig schön rund harmonisch. Nicht nur noch grün, aber trotzdem das Frische, das hat einen guten Biss, das hat eine schöne Säure, die aber schön eingebunden ist, es ist staubtrocken. Das kannst du so gut trinken, ohne dass was dazu isst, aber eben auch zum Essen voll gut aufgrund der Aromen.
Absolut.
Und du hast immer was zum Erzählen. Das finde ich so klasse. Also du kannst, ob jetzt als Sommelier im Restaurant oder in der Winothek oder wenn du einen Freund daheim hast, Sauvignon trinkt jeder, sage ich jetzt einmal, oder kennt da jeder. Mhm. Das kannst du erstens einmal als Piratengurt, wenn du schon so willst, einstreuen.
Ja.
Aber du kannst da immer super gut dazu kochen oder einfach das einfach nur herstellen und sagen, das ist einmal was anderes.
Ja. Das ist nämlich auch ein Thema, die Ida, was man ja schon angesprochen hat, die hat ja in ihrem Studium, also die Ida, die mit mir studiert, und sie hat in ihrer Bachelorarbeit so ein bisschen hinterfragt, warum, oder ja.
Die Verkaufsgeschichte.
Genau, die Verkaufsgeschichte von Peewees.
Ja.
Und ich habe so halt von der Sommelier-Seite eher angesprochen, in der Arbeit, dass halt einfach nicht ein Verkaufsargument in Zukunft auch nicht sein wird, wahrscheinlich.
Ja.
Dass der Winzer, die Winzerin im Weingarten halt einfach weniger zum Tun hat. Also, aber schlussendlich der Wein halt auch überzeugen muss. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber schau, wenn du jetzt diese ganzen Geschichten nicht hast und gar nicht weißt, was du im Glaserl hast, dann schmeckt dir das. Absolut, wenn du, ja. Wenn du absolut. Jetzt im Vorfeld schon immer das Piwi verteidigen musst, dann sind die schon alle ein bisschen negativ behaftet, finde ich. Also ich finde immer so, wie wenn zu uns aufs Weingut Leute kommen und den Cabernet Blanc kosten, dann erkläre ich ihnen das immer. Und die sind voll begeistert. Und sie schmeckt ihnen, ich meine, natürlich ist Geschmackssache, mag ich das oder mag ich das nicht, von der Stilistik her. Aber die Geschichte ist halt einfach auch spannend. Und wenn es dann noch zusätzlich schmeckt, passt das ja. Das ist, und da will ich jetzt auch nicht schimpfen, aber Sommelier ist halt oft, ich meine, ich trinke auch voll gern Burgund. Oder also ich trinke eigentlich hauptsächlich Italienrot, aber ich verkaufe jetzt nicht Italienrot oder ich habe nicht Italienrot. Als Sommelier ist es doch schön, dass ich mal was Neues erzählen kann. Sicher, und nicht immer den gleichen Winzer, die gleiche Rebsorten, den gleichen Stil. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Schöne, schon allein in Österreich, dass es so viele verschiedene Sachen gibt. Und ja, manche sagen, das Piwi braucht man nicht. Ja, okay. Aber andererseits ist es super spannend und man muss ja trotzdem mit der Natur irgendwie gehen und reagieren. Von dem her ist es eine gute Geschichte im Arbeiten, im Weingarten. Und ja, man muss sich vielleicht einfach ein bisschen öffnen für das.
Nein, gebe ich dir voll recht, hast du schön gesagt, weil wir brauchen es halt auch, gell? Und ich würde es vielleicht auch, ja, also mir ist eher darum gegangen, nicht um dieses, okay, was Neues, sondern eher mehr, das ist jetzt das einzige Argument, warum, dass ich den mache, wegen dem, sondern weil es sind ja richtig coole Weine, ja, und man muss halt einfach drüber dran, hört sich komisch an, ja. Aber man muss halt einfach einmal probieren, ja.
Genau. Und das machen ja nicht zum Beispiel nicht nur Bio-Winzer, das machen ja konventionelle Winzer, setzen das ja. Also muss das man ist auch sagen, ja eigentlich nicht, das ist ja nicht das Argument.
Ja.
Sag ich jetzt einmal.
Es ist ja wie im Endeffekt Argument, wie jetzt da wird, Orange Wein ein Thema und jetzt da mache ich das nur, weil es gerade gut verkauft genau so. Oder was so im und Endeffekt.
Von dem müssen wir ein bisschen weg.
Dass ja, wir machen alles wir wieder mitmachen. Das, genau, was man kann, was man will, genau. Philosophie genau. vertreten.
Ja, ja. Genau. Ja. Ja, ja. Einfach auf sei, was das, was in meiner Region Herkunft finde ich, ist schon wichtig. Das, was bei mir wächst oder wachsen kann, was zu meinem Boden passt, was eh schon da ist vielleicht auch, was mir liegt, nicht einfach die ganze Palette betreuen müssen, nur weil, weiß ich nicht.
Ja, nein, es stimmt. Ja, du
hast bekommen, es ist doch schön, wenn ich was machen kann, was ich selber gern mag.
Du hast am Anfang angesprochen, du hast nicht nur Weingut, was du im Endeffekt jetzt da bei euch in Leibniz machst, sondern auch, du bist Imkerin, hast du gesagt.
Genau, also wir.
Wie kommt's?
Ja, das ist eben auch auf diesem Obstbahnhof waren Bienenstöcke.
Ja.
Und Toni und die Astrid haben die dann weiter betreut oder betreuen wollen und haben auch den Imkerkurs gemacht und waren da sehr bemüht, natürlich auch biologisch bewirtschaftet. Aber der Toni ist dann draufgekommen, dass er allergisch ist und war dann zweimal im Spital und das war dann jetzt nicht so fein. Und dann haben einfach der Christoph, also mein Mann und ich, gesagt, wir machen das jetzt weiter und haben uns auch die Kurse angeschaut und haben dann angefangen, diese Stöcke zu betreuen und dann einfach zu erweitern und sind jetzt mittlerweile bei 80 Bienenstöcken, das ist so wie bei Lagenwein, ist es Lagenhonig, kannst du sagen. Also wir haben in Weingärten oder einfach, bei uns in der Wiesen, wir haben ein altes Bienenhaus, Bienenstöcke stehen und ernten dann auch nur aus diesen Stöcken. Also wenn jetzt, 6 Bienenstöcke stehen zum Beispiel auf der Höchleiten, das ist im Sausal auf 680 Meter oder so, und da ernten wir Kastanienhonig nur einmal im Jahr, nur von dieser Lage. Und dann gibt es, am Eichberg oben haben wir Bienenstöcke stehen oder bei uns direkt am Weingut, am Sonnenhang zwischen den Weingärten. Und von diesen Stöcken, die dort stehen, wird der Honig geerntet und separat immer geschleudert. Dann kriegst du immer anderen Honig nur von diesen Bienenstöcken raus. Also total spannend eigentlich.
Voll cool. Ja, man kennt es ja von Schokolade, sowas, nicht? Dass man alles so. Aber ist es dann, ich kenne ja nur Blütenwald und.
Ja, es ist dann, du kannst das nie sagen, was es ist. Also, das fängt. Okay. Das ist so auch das Schöne als Imker, finde ich. Da lacht mir mein Papa sicher aus, weil früher hat es mich nicht interessiert, wann was blüht. Mhm. Aber jetzt weißt du, es blüht die Akazie oder die Kastanie fängt jetzt dann blühen an. Es gibt da eine Sommerlinde und eine Winterlinde. Es gibt die Kirschblüte. Mhm. Und du hast halt, wenn du nur einmal im Jahr schleuderst, hast du halt eine Mischung aus allem. Mhm. Aber so wie ich auf der Höchleiten die angesprochen habe, ist halt zum Beispiel das Hauptding die Kastanie. Und das, was als Haupttracht, sagen wir, rauskommt, das zieht dann beim Honig. Und das ist dann der Kastanienhonig.
Ah, ja.
Aber es kann halt ein Waldblütenhonig sein oder nur Blütenhonig, wenn es nur... Mhm. Ja, also wir wandern nicht mit den Stöcken von einer Tracht, sagt man da, zur nächsten. Und wenn jetzt zum Beispiel Sonnenblume blüht, nur Sonnenblume, und gehen dann zum nächsten, sondern die bleiben dort stehen das ganze Jahr und holen halt selber das, was.
Genau. Ja, nein, mein Onkel ist auch Imker und ja. Also hat eher mehr so hobbymäßig, ja, also es ist, also hobbymäßig, ganz wenig, ganz klein.
Ja, deswegen. Ja, aber es ist eine schöne Geschichte, ja. Das ist so zum Überkommen, finde ich
auch. Ja, und übrigens, wir sind nicht in Berlin oder irgendwie in einer Großstadt, ja. Wegen, aber es ist schon zweimal jetzt die Sirene, gell?
Aber alles ist gut. Dafür
los. Ja, es ist alles gut, genau. Noch zumindest, so schauen wir mal, was der Abend heute noch bringt.
Oh, ja. Vieles genau. Gutes.
Aber bevor das wir dann am Nachmittag weiter verkosten, darf ich dir zum Abschluss nur die zwei Probeschluckfragen stellen.
Ja.
Wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du?
Ich wäre, immer das überlegt, ich wäre ein Wölschriesling aus dem Sausal.
Ein Wölschriesling, cool.
Ja, weil ich bin da ein bisschen patriotisch, ich bin aus St. André im Sausal.
Ja.
Und Sausal ist einfach ein spannendes Weinbaugebiet, mini, aber sehr kühl, mineralisch. Und Wölschriesling... Das ist eine super Rebsorte, die total unterschätzt ist. Und es ist so ein bisschen verspült, ein bisschen rescher, wenn es sein muss. Ja, so mit ein bisschen Säure, aber tänzelnd, voll nett.
Ich finde es spannend. Normalerweise hört man jeden Tag Riesling.
Ja.
Also jedes Mal. Und heute in der Früh haben wir schon gehabt Grauburgunder.
Echt? Okay.
Ja, ja. Und jetzt haben wir in Wölschriesling dabei. Ich finde es super. Wir brauchen ein bisschen mehr Diversität.
Sonst wäre Sangiovese in Chianti, aber in dem Fall.
Den können wir dann unten probieren, weil ich hab gehört, dass wir Tignanello 16 heute verkosten können. Ja, und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus?
In 50 Jahren?
Vielleicht sogar zum Thema Piwi.
Ja, hoffentlich, sag jetzt einmal, ein Miteinander, das ist immer wichtig, finde ich, jetzt in der Region, Herkunft, finde ich, ist immer wichtig, Piwis, ja, vielleicht sind Piwis dann schon wie Chardonnay und Sauvignon, einfach etabliert und,
ja, und bekannter,
und bekannter und einfach normal, nicht irgendwie, weiß ich nicht, in dieser Alternativweinkategorie, sage ich jetzt einmal, oft.
Oder auf der Pro-Wein in der Deutschland.
Ja, eben.
Irgendwo ganz klar.
Ja, genau.
Ja. Sondern das, eingestreut bei der Region,
genau.
Was eigentlich.
Und das, von dem sollte man halt einfach ein bisschen wegkommen, dass man immer sagt, ja, das braucht kein Mensch auf Seins halt schauen und zusammenarbeiten. Das wär halt die Geschichte. Dass die Winzer wieder so ein bisschen, ja, Gutes aus ihrem Weingärten rausholen. Und dass die Leute dann erfreut haben damit.
Ja, na, ich finde ja, wir sollten viel mehr zu dem stehen, was auch wirklich bei uns auch selber schmeckt.
Genau.
Weil das haben wir Konsumenten auch ganz viel, wir haben so viele Leute gehabt, die trinken gern an, haben wir Wölschriesling gesagt, sagen wir Wölschriesling. Und dann ist das Thema, okay, es ist gerade nicht so im Trend, es ist, oder keine Ahnung, jetzt da sage ich das nicht.
Ja.
Und ich sage zum Beispiel auch, ja, ich mag an Prädikatswein oder ich mag an, keine Ahnung, ja.
Ja, ja, trau dich.
Ja, genau, dann sag's halt einfach, ja, oder genau. Dann bestell es einfach, wenn es dir schmeckt, dann trink das halt einfach.
Das ist
und
immer
wenn
Geschmackssache,
da, und wenn da Cabernet Blanc oder Wölschriesling oder irgendwas taugt, dann ist es so.
Aber
dann,
das ist ja eh schön. Wenn die ganze Welt Chardonnay trinken wird, wäre es ja auch fad.
Es wäre fad.
Ja.
Ja, absolut.
So gut das ist, aber.
Ja, genau. Ja, und ich habe dir heute schon so viele Fragen gestellt. Vielleicht hast du zum Abschluss noch eine Frage an mich.
Ja. ich habe mir gedacht, ich frage dich jetzt, du redest die ganze Zeit ganz viel über Wein. Was wäre, wenn du ein Weingut hättest?
Ja.
Wo hättest du das gern und was hättest du anpflanzen?
Boah, okay.
Oder welche?
Wir haben schon am Vormittag, ich bin gefragt worden am Vormittag, ob ich gern Winzer wäre. Ja,
okay.
Das wäre schon mal. Und da habe ich eigentlich eher gesagt, boah, nein, ich mag meinen Beruf eigentlich ziemlich gern. Weingut war nichts für mich, aber eher so ein Herzensprojekt, habe ich gesagt. Und wenn, dann habe ich gesagt, dann würde mich total dieses Prädikatsmann-Thema einfach so interessieren.
Ja.
Also ich würde auf jeden Fall irgendwo was machen, ja, ganz egal. Ja,
Neusiedlersee.
Ja, kitschig, machen wir Rust. Ja.
Rust, ja.
Rust, und dann machen wir Rustausbruch und vielleicht sogar noch einen Eiswein oder wenn das möglich ist. Oder ist ja wurscht im Endeffekt. Ja, Trockenbeeren auslesen, ganz wurscht. Und am liebsten vom Welschriesling und...
Das ist schon spannend.
Und das ist schon cool.
Ja, absolut.
Ja.
Wenn du soweit ist, sagst.
Ja, genau, dann sage ich Bescheid, dann verkosten wir ein bisschen. Und dann vielleicht sogar Piwi-Rebsorten.
Na, bitte siehst du das, dann kannst du es selber ausprobieren.
Dann haben wir es, genau. Dann gibt es dann so eine Kooperation, genau.
Genau.
Ja, na, danke auf jeden Fall für die Frage und auch für die Zeit.
Ja, danke auch.
Wir werden dann unten, also ich zumindest, noch ein bisschen weiter verkosten.
Ja, ich musst auch. Ja, Halleluja.
Ja, sicher durchverkosten musst du auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ja, und sonst... wenn ihr mal in der Südsteiermark bin, dann
unbedingt
muss
ich
unbedingt vorbeikommen.
Stehen dir die schönen Apartments zur Verfügung.
Cool. Cool, ja, danke, danke. Und wir hören uns die nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Und bis dahin dann, ciao, ciao.